Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Im Herbst 2006 veranstaltete das Seminarhaus St. Ulrich in Hochaltingen unter der Leitung des Palutinerpaters Hans Bub eine Exerzitienreise ins Heilige Land. Viele Vorträge, Impulse, Gedanken und Predigten konnten wir hierbei mit aufzeichnen, um auch Sie zu Hause jetzt auf den Spuren Jesu in seiner Heimat mitwandeln zu lassen. Erstes Ziel unserer Pilgerreise war auf dem Weg durch die Scharonebene durch an Caesarea Philippi vorbei, den biblischen Orten, der Berg Karmel, auf dem schon die Propheten Elisha und Elia weilten. Elia in besonderer Weise durch das Rauchopferwunder, als er den Baalspriestern und dem Volk Israel wahrlich zeigte, wer der wahre Gott ist, Jahwe. Heute steht dort ein Kloster des Karmelordens. Mittelpunkt der Kirche, das Abbild der Mutter Gottes, der Stella Maris, dem Meerstern. Pater Hans Bub leitete in den ersten Stunden dieser Fahrt uns besonders auf die Spiritualität des Karmels ein, auf das immerwährende Gebet, auf das Gebet und Arbeit, wie man das vereinen kann. Die etwas schlechtere Aufnahmequalität zu Beginn wollen wir entschuldigen, es handelt sich um eine Aufzeichnung im Omnibus.
Der Kernsatz hieß, jeder soll in seiner Zelle oder in deren Nähe bleiben und Tag und Nacht im Gesetz des Herrn betrachten und im Gebet wachen, wenn er nicht durch andersweitige Beschäftigungen rechtmäßig in Anspruch genommen wird. Das war also der Kernsatz dieser Regel des Karmelordens. Und zwar, er hat sie einfach beobachtet und das hat er als das Wesentliche erkannt. Jeder soll in seiner Zelle oder in deren Nähe bleiben, Tag und Nacht im Gesetz des Herrn betrachten und im Gebet wachen, wenn er nicht durch anderweitige Beschäftigung rechtmäßig in Anspruch genommen wird. Ich möchte jetzt zu dieser Karmelspiritualität etwas sagen, und zwar nur mal zu dem Aspekt Arbeit und Alltag. Es ist nämlich interessant, dass gerade diese Spiritualität heute wieder sehr gefragt ist und dass sie auch sehr passend ist für Menschen mitten in der Welt. Gerade jetzt dieses Thema Arbeit und Alltag. So wie die es gelebt haben, das sind Regeln, die der Einzelne in seinem persönlichen Leben mitten in der Welt anwenden kann. Diese geistliche Tradition des Karmel leitet ganz entschieden an zu einer Frömmigkeit des Alltags. Das ist so der innere Kern, Frömmigkeit des Alltags. Und dieser genannte Bischof Albert von Jerusalem, der die erste Regel bestätigte, der hat geschrieben, jeder soll Tag und Nacht im Gesetz des Herrn betrachten und im Gebete wachen. Das heißt für uns praktisch, Tag und Nacht im Gesetz des Herrn betrachten, dass wir einfach versuchen, im alltäglichen Leben, was uns begegnet, immer wieder vergleichen mit dem Wort Gottes. Dass ich also mein Denken, mein Urteilen, mein Reden, mein Unternehmen, mein Geschäft, alles was ich tue, das ich immer wieder orientiere am Wort Gottes. Das heißt, Tag und Nacht im Gesetz des Herrn betrachten. Und zwar einfach angeregt oder ausgelöst durch mein alltägliches Tun und Erleben. Also Frömmigkeit ist im Karmel eine Sache von 24 Stunden. Nicht von bestimmten Stunden des Tages, sondern von 24 Stunden. Es geht nicht darum, im Alltag des Klosters einfach Zeiten für das geistige Leben festzuschreiben. Also morgens später mal, mittags und abends und so. Das haben sie auch getan. Das darf man nicht falsch verstehen. So wichtige, das sind ja auch Dinge, die wichtig sind. Aber es geht zuallererst bei der Spiritualität des Karmel darum, den Alltag selbst geistlich zu leben. Was ich vorhin gesagt habe.
denken, reden, tun, urteilen, alles, was an mich herankommt, unternehmen, was in Aufgaben kommt, immer wieder vom Wort Gottes her, vom Willen Gottes her bedenken und von dort her entscheiden. Das heißt geistlich leben. Und das ist eine Sache von 24 Stunden. Das sogenannte immerwährende Gebet meint nicht religiöse Höchstleistungen, so für kontemplative Leute, sondern immerwährendes Gebet meint eine Haltung, eine innere Grundhaltung, die alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst. Alle Bereiche. Das ist das, was ich vorhin sagte. Eine innere Grundhaltung, diese Grundhaltung von Gott her, vom Wort Gottes her, vom Willen Gottes her. All meine Äußerungen des Denkens, Redens, Tuns zu bedenken, dass sie damit übereinstimmen, dass ich es von dort her prüfe, überprüfe. Und zwar einfach so ganz natürlich, ganz selbstverständlich. In der Nachfolge Christi leben heißt im Sinn des Karmel nicht nur nachahmen, was man in der Betrachtungszeit an Christus erkannt hat, und im Alltag verwirklichen, wozu man sich morgens die Kraft erbetet hat, sondern der Gemeinschaft auf dem Karmel ging es um Gefolgschaft. Nicht nur Nachahmung, so verschiedene Punkte, sondern um Gefolgschaft. Das heißt, um Zusammengehörigkeit mit Christus bei Tag und bei Nacht. Das ist Gefolgschaft. Nachahmen, das tut man manchmal zeitweise, nicht? Gefolgschaft ist ein in die Schicksalssituation Jesu hineingehen. Zusammengehörigkeit mit Christus bei Tag und bei Nacht. Gleichsam, er ist der große Freund, wie die große Theresia sagt, mit dem ich durch mein Leben gehe, mit dem ich rede, mit dem ich die Dinge bespreche, was ich vorhabe, was ich jetzt mache, mein Misserfolg wieder vorhin bringe oder was auch immer. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, nicht so etwas Verkrampftes. So bestimmte Zeit denke ich an Gott und dann habe ich wieder keine Zeit von lauter anderen Dingen, sondern gerade alles, was ich erlebe, versuche ich immer in dieser Grundhaltung zusammen mit meinem Freund zu tun. Das ist Karmelspiritualität. Also Frömmigkeit ist für Sie, für die Karmeliten, eine Grundeinstellung, eine Haltung, innere Haltung, die zwar gewisse Frömmigkeitsformen kennt, klar, man kennt bestimmte Gebetszeiten und so, aber nicht auf diese zurückzuführen ist. Also die Spiritualität des Karmel besteht nicht einfach, dass sie meinetwegen das Profilgebet miteinander beten oder das und jenes, das tun sie natürlich auch, sondern es geht, viel wichtiger ist, diese Grundeinstellung, diese Grundhaltung, nicht, auf die alles, was sie tun und unternehmen, zurückzuführen ist. Was sie also unter geistlichem Leben verstehen wollten, bewahrte sie vor einer Aufspaltung von geistlichem und normalem Teil des Lebens. Das ist immer wieder die Gefahr, in die wir dauernd kommen, dass wir unser Leben immer wieder in zwei Teile teilen. Nicht, darum sagen wir manchmal, wir haben gar keine Zeit zum Beten vor lauter Arbeit. Nicht, da stimmt ja irgendwas nicht, denn die Arbeit, wenn ich sie richtig tue, ist ja nichts anderes als die Erfüllung des Willens Gottes. Mein Beruf, meine Tätigkeit. Nicht? Man kann ja nicht sagen, wenn ich den Willen Gottes erfülle, dann hindert mich das, mit Gott ja, auf Du und Du zu sein. Und genau das, darum bemüht sich die Karmelspiritualität. Geistliches und normales Leben in eine Einheit zu bringen. Also wie ich vorhin gesagt habe, so ganz normal. Mit Christus, wie mit einem Freund, alles teilen. Durch den Tag gehen. Mit ihm alles besprechen. Bei Elia in 1. Könige 17,1 heißt es schon, der Herr der Heerscharen lebt und ich stehe vor seinem Angesicht. Das heißt, ob ich geistliche Übungen vollziehe, also bestimmte Gebetszeiten, oder in meinen alltäglichen Arbeiten stehe. Ich bin bewusst in der Gegenwart Gottes. Ich bin zusammen mit dem auferstandenen, lebenden Christus und gehe mit ihm durch den Tag. Das heißt eigentlich, aktiv sein in der Kontemplation und kontemplativ sein in der Aktion. Das, wo einfach beides zusammenfließt. Ihr könnt es vielleicht auch Lebensbetrachtung nennen oder wie man halt so diese verschiedenen Formen nennt. Aber es geht einfach um dieses Mühen, beides in eine Einheit zu bringen. Und ich denke, das ist auch das, was das Gesündeste ist, das Tragendste und auch das Fruchtbarste und Schönste in unserem geistigen Leben. Dass wir nicht jetzt Gebetszeit und dann vergessen wir Gott wieder, heute Abend komme ich wieder, lieber Gott, jetzt habe ich was anderes zu tun, sondern dass es in eine Einheit fließt. Dann werde ich auch merken, wenn ich anfange schlampen in meiner Arbeit, dass da plötzlich bei mir eine rote Lampe angeht innerlich, dass das nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes steht. Dass das nichts mehr zu tun hat mit meiner Einstellung zum Herrn, mit meiner Freundschaft zu ihm. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Das. Also, man vermutet vielleicht diese Spiritualität überhaupt nicht hinter den Karmel. Weil man da immer so als Einsiedler und zurückgezogene Leute sich vorstellt. Und man denkt dann, gerade Karmelitinnen, nicht? Aber es geht um diese Einheit von Leben, geistlichem und natürlichem Leben, normalem Leben. Darum ist auch diese Spiritualität wieder sehr aktuell. Nun, nach der großen Theresia, sie ist ja Karmelitin gewesen, nach der großen Theresia ist das innere Gebet das Kernstück aller Frömmigkeit. Und inneres Gebet meint nicht ein zeitlich begrenztes Tun, sondern eine Art und Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln und zu sein. Eine Art und Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln und zu sein. Nämlich eben die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Echte Frömmigkeit ist nach der großen Theresia mit einer Freundschaft vergleichbar. Eine Freundschaft besteht immer und beschränkt sich nicht auf bestimmte Zeiten. Sonst ist es keine Freundschaft. Dann hat man sich ja kennengelernt, man ist bekannt einander. Aber es ist keine Freundschaft. Freundschaft besteht immer, sagt sie, und beschränkt sich nicht auf bestimmte Zeiten. Inneres Beten ist nach Theresia von Avila der Grundvollzug des Glaubens überhaupt. Grundvollzug des Glaubens überhaupt. Denn wenn ich wirklich glaube, dass der Herr mein Schöpfer und mein Erlöser ist, dass er mir ganz nahe ist, dass ich ihm ganz wichtig bin und er mir, dann kann ich ja nicht ihn einfach irgendwie auf die Seite legen und dann etwas ganz anderes tun, was damit gar nicht übereinstimmt. Also Grundvollzug unseres Glaubens. Inneres Gebet ist aufmerksam sein, dass Gott da ist und dass er ein Jemand ist, ein Du, dass ich anspreche, dass mir antwortet in den Situationen, in den Umständen, durch Menschen, durch vielleicht Worte Gottes, wo ich plötzlich spüre, er meint mich jetzt in diesem Augenblick. Also einer, er ist einer, der uns erwartet. Wie gesagt, ein Du. Das ist Grundvollzug unseres Glaubens. Aufmerksam sein, dass Gott da ist, der mich erwartet, der ein Du ist. Können wir immer wieder mal bis zwischendrin ein bisschen in uns hineinhören. Stimmt das? Wie sieht's aus? Wir waren jetzt stundenlang eigentlich so rumgesessen oder geflogen. Welche Rolle hat er gespielt, mein guter Freund? Habe ich an ihn gedacht? Habe ich mit ihm die Sache so unternommen und überlegt? Oder habe ich ihn ganz vergessen? Naja, Dann kommen wir ja auf den Karmel, wo wir da uns vielleicht den Vorsatz machen können, diese Spiritualität einzuüben. Ohne geübt, das bringt was auf nichts, auch nicht im geistigen Leben. Bruder Lorenz, auch in Karmelit, 1691 gestorben. Er war ein Lehrmeister der Alltagsfrömmigkeit. Und er schreibt, wir müssen versuchen, während unserer Arbeit und unserer sonstigen Tätigkeiten, ja selbst wenn wir lesen oder schreiben, auch wenn es sich um geistige Dinge handelt, ja sogar während äußerer Andachten und auch äußerlich gesprochener Gebete, so oft wir können, einen kleinen Augenblick innehalten, um Gott im Grunde unseres Herzens anzubeten und uns an ihn, wie im Vorübergehen, ganz heimlich zu erinnern. Ein interessantes Wort. Sollen also nicht bloß in der Arbeit, sondern selbst bei äußeren Andachten, selbst bei persönlichen Gebeten, zwischendrin immer wieder kurz innehalten, anbetend und ihn wie im Vorübergehen heimlich uns an ihn erinnern. Also selbst beim Beten. Und ich denke, da ist etwas sehr Wahres dran. Überlegen Sie mal, wie oft wir beim Beten, ja, es zwar gut meinen, aber wir beten da irgendwelche Seiten herunter und sind irgendwo anders. Dass wir uns vielleicht das zu eigen machen, immer wieder, selbst bei unserem Gebet, uns heimlich an ihn erinnern, du Jesus. Eigentlich rede ich mit dir, aber ich habe an was anderes gedacht. Dass wir uns immer wieder auf ihn zurückbesinnen, immer wieder kleine Pausen machen, auch im Gebet, immer wieder uns wieder neu sammeln. Nicht bloß am Anfang, sondern auch dazwischen. So würde ich diesen Bruder Lorenz auslegen. Vielleicht könnte das eine große Hilfe sein, gerade auch bei verschiedenen Gebetsformeln, sich doch schneller wieder zu fangen, zu sammeln, wenn man sich wieder vergessen hat, da man öfters einfach sich daran gewöhnt, das Gebet zu unterbrechen, sich an die Gegenwart des Herrn zu erinnern, sich bewusst zu werden, habe ich überhaupt mit dir geredet, Herr? Oder habe ich einfach in die Luft hinein etwas vorgelesen? Könnte eine sehr große Hilfe sein, sich immer wieder neu, auch während dem Beten, auf ihn zu sammeln. Geistiges Leben ist für den Bruder Lorenz also aus dem Stand heraus möglich und nötig. Aus dem Stand heraus. Vergegenwärtigung Gottes ist für ihn ein Aufhorchen des Herzens. Als Vergegenwärtigung Gottes ein Aufhorchen des Herzens. Ein Unterbrechen der Aufmerksamkeit, die um das Ich kreist. Ein Hinlauschen auf die verborgene, gegenwärtige Wirklichkeit, von der der heilige Paulus sagt in der Apostelgeschichte 17,28, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Also wir merken, das sind wunderbare Worte, die also wirklich für uns ganz praktisch sind, für das alltägliche Leben. Wie sie dieser Bruder Lorenz uns mitteilt. Geistlich lebt also, wer hinüberwechselt von der Einsamkeit in die innere Zweisamkeit. Von der äußeren vielleicht Einsamkeit, ich bin allein gerade, aber in die innere Zweisamkeit mit ihm, von dem ich bewohnt bin. Der heilige Johannes vom Kreuz, ein Karmelit, und die kleine Therese ja, von Lisieux, Karmelitin, sprechen vom liebenden Aufblick zu Gott. So nennen sie das so aus dem Stand raus, geschwinde Päusle machen, seiner Gegenwart bewusst werden, du sagen. Nicht? Sie nennen das wunderbar. Sprechen vom liebenden Aufblick also zu Gott. Sie meinen, diese innere Hinwendung des Ich zum Du, also ein sich zublinzeln, ein in den Blickkontakt nehmen, und zwar nicht nur rational, sondern auch emotional, ganzheitlich. Vielleicht den Blick auf ein Kreuz, ein Bildnis oder nach innen, je nachdem. Aber sie drücken das so wunderschön aus, sowohl Johannes vom Kreuz wie die kleine Theresia. Liebender Aufblick zu Gott. Hinwendung des Ich zum Du. Ein sich zublinzeln. Einen den Blickkontakt nehmen. Es war, wie gesagt, emotional, ganzheitlich. Nun, durch eine Vielzahl solcher wiederholender Akte der Vergegenwärtigung Gottes reift im Laufe der Zeit eine gute Gewohnheit, eine gewisse Selbstverständlichkeit, bis man schließlich das Gegenwärtigsein Gottes nicht mehr vergessen kann. Also durch solche Einübung kann man zu einer solchen Grundhaltung, wie sie die Karmel-Spiritualität ausdrückt, finden und kommen. Und diese Einübung lohnt sich. Es ist einfach herrlich, wenn man zu einer solchen Grundhaltung kommt. Und so mit einer Selbstverständlichkeit, sei es mit einem Blick, sei es ein Gedanke an ihn, zu diesem Du meines besten Freundes finde und komme und dann von ihm her wieder, was ich gerade tue und unternehme, wieder prüfe, überprüfe und beobachte. Nun, auch wenn man nicht pausenlos an ihn denkt, die Beziehung zu ihm prägt dann aber alles. Das Urteil, die Entscheidungen, das Empfinden, das Erleben und die Anforderungen. Und das sind 24 Stunden am Tag. Und das hat vielleicht so mancher jetzt schon erlebt, wenn er sich ehrlich um das geistige Leben jetzt jahrelang bemüht hat. Dass er einfach merkt, auch wenn ich im Moment jetzt nicht so bewusst an den Herrn denke, an meinen Freund, der an meiner Seite ist, der in mir lebt, wenn ich auch nicht gerade bewusst dran denke, aber wenn ich gerade ein Urteil fälle, das nicht richtig ist, das lieblos ist, dann wird sofort in mir sich etwas regen, sofort. Er selber sticht mir in die Rippen, könnte man sagen. Das werden Sie merken. Sie brauchen nicht erst am Abend einmal nachdenken, was habe ich denn gemacht, könnte was falsch gewesen sein, sondern das reagiert. Der Herr nimmt das ernst. Wenn ich mich ehrlich um ihn bemühe, dann werde ich sofort merken, wenn ich ein falsches Urteil, und selbst wenn es nur in Gedanken war, wird es sofort reagieren. Oder Entscheidungen. Oder auch irgendein Grundempfinden hat, der Lieblosigkeit vielleicht oder so, oder vielleicht des Neids oder des Stolzes oder weiß ich was, dass sich sofort das innerlich was regt. Da stimmt was nicht. Es stimmt nicht mehr mit der Grundhaltung überein. Und es schlägt aus wie ein Seismograph. Ich denke, das hat mancher von euch schon erlebt, wenn er ernsthaft versucht, mit Gott zu leben. Dieses Du Gottes, zu dem die Karmelheiligen aufblicken, offenbart sich ihnen immer mehr als ein Ihr, als eine göttliche Gemeinschaft, also als Dreifaltigkeit. Die heilige Elisabeth von Dijon, ebenfalls Karmelitin, sie spricht ja von Ihr meine Drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also dieses Du, Jesu, dieses Du, wandelt sich plötzlich in ein Ihr. Sie werden merken, sie werden wie von selbst in das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit hinübergeführt. Auf einmal sagen sie, du mein Gott, meinen alle drei, ihr meine drei. Auch eine ganz interessante Beobachtung in der Karmel-Spiritualität, aber auch in der eigenen geistlichen Erfahrung, denke ich. Wenn Gott Gemeinschaft ist, kann fromm sein, nicht am Gemeinschaftsleben vorbeigehen. worauf Katharina von Siena, die ja aus einer anderen Tradition kommt, nämlich die kommt ja vom Dominikanischen her, sie ist ja Dominikanerin gewesen, sie schreibt, die erste Art des Betens ist das immerwährende Gebet. Und das ist nichts anderes als ein heiliges, in der Liebe zu Gott und dem Nächsten gegründetes Verlangen, alles zu Gottes Ehre zu tun. Das nennt sie immerwährendes Gebet. Aber ist ja praktisch genau das, was sie kaum den Heiligen sagen. Nichts anderes als ein heiliges, in der Liebe zu Gott und dem Nächsten gegründetes Verlangen, alles zu Gottes Ehre zu tun. Und weiter, diese liebevolle Hinneigung in die Gegenwart Gottes ist unablässiges Gebet, ist Beten zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeder Lage, in der sich der Mensch befindet. Die Frucht davon ist eine innere Stille, in der man seinen Willen allezeit mit Gott vereint und seinem höheren Licht unterwirft. Paulus empfiehlt uns diese Art des Betens, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Und wer nicht auf diese Art betet, dessen Beten taugt überhaupt nichts zum Leben seiner Seele. So bei Katharina von Siena. Bischof Anke von Erfurt schreibt einmal, entweder ist der Mensch in allen Lebenslagen fromm, das heißt auf Gott hin aufmerksam, oder er ist es überhaupt nicht. Ich denke, das sind schon Worte, die einen immer wieder zu einer Gewissenserforschung auch ein Stück zwingen. Es gibt keine Frömmigkeit, die sich auf das Verhalten in der Kirche oder auf das Verhalten beim Beten beschränkt. Frömmigkeit kommt nicht zu unserem Leben hinzu, sondern Frömmigkeit ist eine Einstellung, eine Grundhaltung, mit der alles, was ich lebe und tue, zu tun hat. Und weiter schreibt der Bischof Banke, Gott ist mehr gegenwärtig, als es Atheisten lieb ist und uns Gläubigen manchmal bewusst ist.
Die Scharon-Ebene und im Besonderen der Berg Karmel finden bereits im Alten Testament unter Jesaja 35 die besondere Bedeutung über die Verheißung des messianischen Heils. Es heißt, die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie. Jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt. Die Pracht des Karmel und der Scharon-Ebene. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor, und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zur sprudelnden Quelle. An dem Ort, wo jetzt Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr und Binsen. Eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den Heiligen Weg. Dort gehen nur die Erlösten, die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. Im Weiteren betrachtete Pater Hans Burb gerade in der Messvorbereitung diese Stellen des Karmels und was der Karmel für diese Pilgerreise bedeutet.
Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Sicher spielt er eine, sonst wären sie nicht da. Aber spielt er die, die er spielen will? Ist er für mich ja, etwas, was gut ist, wichtig, oder ist er für mich das eine Notwendige. Ich sage, das große Du, mit dem ich durch dick und dünn, durch Tief und Höhen gehe. Stelle ich ihn sofort wieder in Frage, wenn er nicht pariert, wie ich will? Oder darf er mein Gott sein? Wo ich keine Frage und kein Warum habe. Wo ich an seine Liebe glaube. Wo ich seiner Liebe traue, auch wenn ich nicht verstehe. Ich muss nicht verstehen, wenn ich weiß, er ist die absolute Liebe und Allmacht. Aber von daher prüfen wir einfach mal unser Herz. Welche Rolle spielt er? Darf er Gott sein in meinem Leben? Oder meine ich immer wieder, ich weiß es besser wie er und muss ihm es beibringen, indem ich an ihm herumkritisiere? Lassen wir es einfach mal ganz ehrlich ins Herz und bitten um Vergebung, wo es nötig ist. Es gibt verschiedene Stellen in der Heiligen Schrift, wo Jesus so mit seiner Mutter so umgeht, dass man meint, es ist ungehörig. Und das sind ganz entscheidende Stellen. Schon die erste, wo er 12 Jahre alt ist und er mit ihnen nach Jerusalem in den Tempel geht und dort wird er als volljährig erklärt. Das heißt, er bekommt das Recht, jetzt eigenständig in den Tempel zu gehen. Und er bleibt einfach dort und lässt die zwei heimlaufen. Und dann suchen sie ihn 3 Tage und 3 Nächte. Und dann dieses eigenartige Wort, die eigenartige Reaktion Jesu, als sie ihn finden und Maria ihm sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, also deutlicher kann man es nicht mehr sagen. Und da kommt scheinbar kein Reuegebet, sondern ein Vorwurf. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater ist? Ihr habt mich doch extra hierher gebracht. Das heißt, sie verstand ihn nicht. Sie bewahrte es in ihrem Herzen. Jesus beginnt hier, seine Mutter wegzuführen von der rein natürlichen Beziehung Mutter-Sohn, natürlichen Beziehung Mutter-Sohn, auf eine andere, neue Ebene der Beziehung. Aber sie versteht noch nicht, was sie damit sagen will. Und so geht es dann weiter. Er geht dann mit ihnen hinab, war gehorsam, untertan und mit 30 Jahren lässt er sie im wahrsten Sinn des Wortes sitzen und geht. Wieder. Etwas Unverständliches. Und damals war es im Gottesstaat selbstverständlich, dass der Sohn für die Mutter aufkommt. Und damit, damals war sie von der damaligen Lebenserwartung her schon eine alternde Frau. Und er geht einfach. Das heißt, 30 Jahren ging er den Jordan zu Johannes, ließ sich taufen. Wieder so etwas Unverständliches, so hat den Eindruck, er negiert die rein natürlichen Verpflichtungen eines natürlichen Sohnes der natürlichen Mutter gegenüber. Er ist sehr allein. Josef scheint schon tot gewesen zu sein. Wieder beginnt er, sie einfach wegzuführen auf eine ganz andere Ebene der Beziehung. Aber ich denke, davon ist nichts geschrieben. Wir können es uns denken, dass er auch da wieder nicht verstand, was bedeutet das für mich. Maria war so dauernd in einer Art Lebensbetrachtung. Und sie hat nur einmal eine Engelserscheinung gehabt, dann nie mehr, nichts mehr. Sie hat alles nur noch von anderen erfahren. Der heilige Josef träumte. Ihm wurde gesagt, was zu tun ist, nicht ihr. Von ihr heißt immer wieder bloß, sie verstand ihn nicht. Und so geht es weiter. Nicht? Und als die Verwandten sie mitnehmen an den See von Tiberias, um ihn zurückzuholen, wenn sie alles Mögliche von ihm gehört haben und gemeint haben, er ist von Sinnen, den muss man doch heimholen. Und die Leute sagen, deine Mutter und deine Brüder, deine Verwandten stehen draußen und wollen dich sprechen. Da sagt er wieder so ein ganz eigenartiges Wort. Wer ist mir meine Mutter? Wer ist mir Bruder? Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder, Mutter und Schwester und so weiter. wer den Willen meines Vaters tut. Das ist die höchste Beziehung, die man zu ihm haben kann. Na gut, im Moment hat sich das wiederum so abweisend angehört. Aber er beginnt, seine Mutter weiter wegzuführen von der nur rein natürlichen Beziehung auf eine ganz andere Beziehung, auf eine eigentliche Berufung, auf ihre noch größere und tiefere Berufung. Und dann kommt noch einmal so eine Stelle, nicht, wo die Frau plötzlich ihn unterbricht, während er predigt, und plötzlich aufschreit, selig der Schoß, der dich getragen, die Brust, die dich genährt hat. Nicht? Und er sagt, ja, selig die, die das Wort Gottes hören und befolgen, die sind selig. Wieder scheinbar nicht gerade positiv auf seine Mutter hingesprochen. Scheinbar. Aber diese Frau, die hat erkannt, wer er ist, der Sohn Gottes. Als er predigt, hat sie erkannt, wer er ist. Ja, wer muss dann seine Mutter sein? Die muss doch selig gepriesen werden, so einen Sohn zu haben. Und er sagt, selig, die das Wort Gottes hören und befolgen, das sind selig. Und schauen Sie, im Leben Mariens erleben wir ja das dauernd, dass sie am Hören ist, nicht versteht, aber sie geht darauf ein. Sie versteht nicht bei der Verkündigung, sie versteht unterm Kreuz nicht, sie geht darauf ein, sagt einfach ja. Selig. Aber ist eine andere Ebene als die rein natürliche Beziehung von Mutter und Sohn. Und dann kommt eben die Stelle, die wir gerade im Evangelium gehört haben, Maria unter dem Kreuz. Da kann man sagen, da endet nun plötzlich die Lebensmeditation Mariens, wo sie immer wieder überlegt hat, was bedeutet das, was will er sagen. Sie ist wirklich eine Frau des Glaubens, die total durch den Glauben hindurch musste, durch die Nacht des Glaubens, ein Leben lang. Und dann unter dem Kreuz endlich ahnt sie, wo er sagt, auf Johannes hinweisend, aber ohne Namen, weil er für uns alle steht, sieh deinen Sohn und Sohn, sieh deine Mutter. Das heißt, jetzt weitet sich die Mutterschaft aus auf die ganze Menschheit. Und jetzt versteht sie, wohin er sie geführt hat. Dass sie nicht bloß die Mutter des historischen Jesus ist, von Nazareth. Das ist ja schon was Großes. Sondern, dass sie die Mutter des fortlebenden Christus auch ist. Die Mutter des fortlebenden Christus, das ist die Kirche. Das sind wir alle. Und Mutter sein, sage ich immer, das ist kein Ehrentitel. Das ist eine Wesensaussage. Muttersein heißt Leben empfangen, Leben gebären, Leben pflegen, Leben erziehen. Das ist Muttersein. Und wenn sie die Mutter der Kirche ist, wenn sie die Mutter des fortlebenden Christus ist, dann gibt es in dieser Kirche kein Leben ohne sie. Sie haben richtig gehört. Dann ist sie die Vermittlerin aller Gnaden, da kommt ja der Titel her. Dann darf sie alles, was Christus uns durch seine Erlösung ermöglicht hat, darf sie als Mutter hineingeben, das ganze Leben in den fortlebenden Christus, in die Kirche. Das heißt Mutter der Kirche sein. Sonst wäre das ein Ehrentitel. Was soll das? Wir brauchen doch keine Ehrentitel im Reich Gottes. Wir brauchen Wesensaussagen. Das ist der Hintergrund des Titels Mittlerin aller Gnaden. Mutter der Kirche. Ja? Daher kommt das. Und das geht ihr auf unter dem Kreuz. Das wird ihr vom Herrn gesagt. Ja. Sie wird Mutter aller Erlösten. Die Mutter des, sie wird die neue Eva, die Mutter des ganzen Menschengeschlechtes. Im Sinne der Erlösung. Und ich denke, das ist etwas so Großartiges. Das ist, es geht hier nicht um irgendeine, weiß ich was, was wir da aufbauen, sondern es geht um eine Heilsordnung, die Gott bestimmt hat. Nicht wir. Und auch nicht die Kirche. Eine Heilsordnung, die Gott selbst bestimmt hat. Und er wollte, dass durch diese Frau Christus uns geschenkt wird. Und mit ihm, sagt Paulus, ist uns alles gegeben. Und das ist nicht eine einmalige geschichtliche Situation vor 2000 Jahren, sondern vor Gott gibt es nicht Vergangenheit und so weiter, sondern da ist immer Gegenwart. Das heißt, sie bleibt die, die uns unaufhörlich Christus vermittelt. Das heißt, er bleibt die Mutter der Kirche, die unaufhörlich das Leben empfängt für uns und uns das Leben in uns gebiert. Unaufhörlich. Das ist ihre Heilssendung von Gott her. Und keine private Marienverehrung oder sonst etwas. Das muss uns mal bewusst werden. Und ich denke, es ist wichtig, gerade wenn wir jetzt in dieses Land eintreten, bei ihr gleich mal absteigen, damit sie uns diese Gnade vermittelt, die Gnade der Erlösung, das, was ihre Sendung ist. Und sie müssen immer denken, sie ist frei. Sie ist frei. Sie ist nicht ein Werkzeug Gottes, das wie so ein Roboter handelt, wie Gott will. Das heißt ja, wie Gott will. Aber verstehen Sie? Sondern sie hat volle Freiheit. Sie kann diese Gnade, die der Herr ihr gibt, von seiner Erlösung her, dass sie es verteilt, die kann sie, wem sie es geben will, wann sie es geben will, in welchem Maß sie es geben will, das darf sie tun. Bei Gott gibt es nur freie Menschen, auch im Himmel. Nur sie erkennen den Willen Gottes natürlich ganz und gar. Aber sie handelt frei. Darum kann ich sie bitten und sie wird mir Dinge zuwenden. Und der Herr erlaubt ihr das. Er hat sie dazu zur Mutter bestimmt. Das ist die Echtheit. Gott lässt jedem die Freiheit, auch im Himmel. Auch seiner Mutter. Und deshalb darf sie schaufeln und schaufeln. Gnade. So, wie wir es brauchen. So, wie seine Mutter eben tut. Das ist das Tolle. Lassen Sie mal zu, auch wenn er Schwierigkeiten hat, das spielt keine Rolle. Ich meine, gucke, du bist ja komisch. Aber das spielt keine Rolle. Lassen Sie einfach mal zu. Nehmen Sie es in Anspruch. Dann erfahren Sie es. Die Wahrheit kann man erfahren, die braucht man nicht diskutieren. Einfach Sie an, Schwanzproblemen. Der Herr hat es dir erlaubt. Du, ich brauche das und das in dem Land jetzt. Ich brauche die und die Ausrüstung für meinen Beruf und für meine Berufung, für mein Leben, für mein Apostolat. Und ich bitte drum. Du bist die Mutter, die das Leben vermitteln darf. Das ist deine Heilssendung, bis Christus wiederkommt. Sehen Sie? Das ist großartig. Also, wir haben am richtigen Platz angefangen. Bitten Sie, uns die Fülle des Heils zu vermitteln, uns hinein, das Leben neu in uns hinein zu gebären, es in uns zu pflegen, wie eine Mutter eben Leben pflegt. Und wir sind bereit, das mitzutun, was wir können. Und gehen wir so in dieses Land hinein mit ihr, und auch das im Hintergrund, welche Heilssendung sie von Gott bekommen hat für diese Welt, auch heute, auch für mein Leben.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dies war der erste Beitrag der Heiligen Landexerzitien von und mit Pater Hans Burb, dem Palutinerpater aus Hochaltingen, den er im Herbst 2006 unter der Federführung des Exerzitienhauses St. Ulrich geführt hat. Das erste Ziel war der Berg Karmel mit deren Spiritualität.